Vielleicht fragst du dich, warum der Norman heute schon wieder eine Videobotschaft sendet und nicht im Gottesdienst ist. Es ist einfach so, dass ich im Moment immer noch mit gesundheitlichen Herausforderungen kämpfe und einfach extrem viel Ruhe brauche. Und es ist so, dass ich, sobald ich in Situationen komme, die aufregender sind und wie zum Beispiel auf dem Gottesdienst, einfach mein Darm da rebelliert. Und ich will euch das ungern zumuten, dass wenn ich eine Live-Predigt halte, sei es jetzt Video oder auch mal im Gottesdienst, dass ich denn da euch 5 Minuten alleine lassen muss. Deswegen mache ich hier eine Videoaufnahme und ich glaube, ihr könnt trotzdem gut was mitnehmen. Wenn man so länger in einer Krankheit feststeckt, dann bringt das Verluste mit sich. Beruflicher Art, sozialer Art. Und ich habe mich ja dieses Jahr viel im Garten aufgehalten und der steckt jetzt gerade in einer Herbstphase. Und in der Herbst, da schrumpfen die Pflanzen, ziehen sich in den Boden zurück, die Bäume verlieren ihre Blätter. Und man könnte so denken, ja, warum? Also ist das nicht irgendwie schlimm? Also, aber im Gegenteil, für den Garten ist der Herbst genauso wichtig wie alle anderen Jahreszeiten. Die Bäume werfen ihre Blätter ab und so können so die Giftstoffe loswerden, die sie aus der Luft aufgenommen haben und können sich erneuern fürs nächste Jahr. Und die Pflanzen, die sich jetzt zurückziehen in den Boden, die können so neue Kraft schöpfen, um im nächsten Jahr dann umso stärker zu wachsen und zu blühen. Das Schrumpfen ist ein wichtiger Teil vom Wachstum generell, vom Leben. Und so ist für mich auch diese Herbstphase, in der ich jetzt mal so meine Situation bezeichnen möchte, eigentlich mit viel Gewinn auch verbunden. Also es ist so, dass ich emotional einfach sehr, sehr stark mit meinem Körper in Touch bin. Also ich habe jetzt ein paar Mal Situationen, wo ich mich mit Brüdern getroffen habe und dann gemerkt habe, boah, da mein Bauch sagt mir gerade was, also ich spüre da was, ohne dass ich das kognitiv überhaupt verstanden habe, was da gerade mich beschäftigt. Und dann konnte ich einfach offen darüber reden und dann hat sich das super geklärt, was da gerade los ist. Und das ist ein Gewinn, einfach mehr in Touch mit mir zu sein, auch wenn das manchmal ganz schön anstrengend ist. Aber auch geistig hilft mir diese Phase. Also es hat mir einen neuen Blick auf Gott gegeben. Ein ganz anderes Verständnis von Gnade, da komme ich nachher noch zu. Aber auch ein neues Verständnis, wie ich meine Bibel lesen kann. Also es gibt ja immer so verschiedene Ansätze, wie man sich dem Wort Gottes nähert. Und für mich eigentlich ganz prägend war immer so der Ansatz, ich lese die Bibel und gucke, was kann ich daraus lernen, was bedeutet das für mich, was möchte Gott hier von mir. Und das ist ein absolut hilfreicher Ansatz, wenn man auch die Kraft hat, Dinge umzusetzen. Wenn man nicht die Kraft hat, dann kann dieses, ich nenne es erstmal Appellohr, ne, von diesem Kommunikationsmodell, was einige von euch vielleicht auch kennen, von Schulz von Thun, wenn man immer mit diesem Appellohr die Bibel liest, dann kann das ganz viel Druck in einen auslösen. Bis zu dem Punkt, wo man sagt, boah, ich kann im Moment gar nicht das alles umsetzen, dann lese ich lieber gar nicht die Bibel. Und das ist total nachvollziehbar. Also ich kann es im Moment sehr gut nachvollziehen. Und für mich ist deswegen im Moment eine ganz, ganz kostbare Erfahrung, die Bibel mal mit einem anderen Ohr zu lesen. Nämlich mit dem Ohr der Selbstkundgabe von Gott. Was zeigt Gott hier gerade von sich? Was lerne ich über ihn? Und ich glaube, das ist jetzt nie ein Entweder-Oder. Ne? Das ist immer, man hört immer ein bisschen von dem, aber der Schwerpunkt für mich hat sich ganz klar dahin verlagert, Gott kennenzulernen und von ihm zu erfahren, wie er eigentlich ist. Und ich habe da einfach auch einen ganz neuen Durst entwickelt, Gott einfach in dieser Phase neu kennenzulernen. Und auch mit diesem, möchte gerne noch am Anfang einen kleinen Disclaimer setzen von meiner Predigt. Man kann ja jede Bibelstelle auch mit verschiedenen Aspekte betonen und ich glaube, kein Prediger wird auch in der Lage sein, jemals alle Aspekte von Gott so zu schildern, weil ich glaube, es ist auch gut, dass Gott immer so ein Mysterium bleiben wird Und wir alle immer nur so einen kleinen Ausschnitt vielleicht von ihm erhaschen können in bestimmten Situationen. Heute wird ein ganz starker Fokus darauf sein, wie gnädig Gott eigentlich ist. Weil, wie gesagt, das ist die neue Basis für mein Leben. Und möchte einen starken Fokus jetzt auch in der Predigt darauf setzen, wie bedingungslos geliebt und angenommen du bist von Gott. Deswegen, wenn du dein Leben im Moment komplett in die falsche Richtung fährst, also Dinge machst, wo du eigentlich ganz genau weißt, nicht hilfreich, vielleicht ist die Predigt dann heute nichts für dich. Vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, sogar auszuschalten und dich deinem Gott persönlich in der Schrift zu nahen. Die These, von der ich heute ausgehe und die Geschwister, die ich in meinem Umfeld habe, die ich kenne, für die trifft es auch zu. Ich gehe davon aus, du gibst bereits dein Bestes für Gott. Und das mag für manche viel wirken, für manche wenig wirken, für dich viel wirken, für dich wenig wirken, das ist völlig egal. Gott sieht es, was du machst, und er ist wahnsinnig stolz auf dich. Weil er weiß, du gibst dein Bestes in der Situation, in der du dich jetzt gerade befindest. So, und mit der Perspektive widmen wir uns heute einem bekannten Gleichnis, dem Schalksknecht in Matthäus 18. Vers 21. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Und Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Also ich liebe das ja, ich glaube, Jesus hat mit Absicht hier den Petrus ein bisschen schocken wollen. Ja, der hat so, ich glaube, also ich könnte mir das so ein bisschen vorstellen, dass Petrus hier so ein bisschen aus so einer, wie soll ich sagen, verknöcherten Haltung, auf jeden Fall so ein bisschen verhärtet, ja, so ein bisschen gesetzlich, so, wie oft muss ich denn jetzt noch vergeben? 7-mal, reicht das 7-mal? Und das ist spannend hier, dass Jesus ihm da so ein bisschen so, nö, 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 nicht 7-mal, 7-mal, 70-mal. Und ich weiß nicht, ob Petrus überhaupt so weit rechnen konnte, aber auf jeden Fall, ich glaube, es passt einfach, die Reaktion von Jesus passt einfach perfekt auf das, wie Petrus eben drauf ist. Ne? Und das ist eben auch mein erster Punkt, den ich heute machen möchte, ist, wann immer, was ich gelernt habe von Jesus, er reagiert so spezifisch auf die Person, die eben gerade vor ihm ist. Ja? Wenn da jemand vor ihm gestanden hätte, der krasse Dinge in seinem Leben erlebt hat, vielleicht Missbrauch sogar oder auch emotionalen Missbrauch oder Vernachlässigung, all diese Dinge, da hätte er nicht so reagiert. Und ich sage das deshalb, weil ich kenne einige von euch ja und ich weiß, ihr habt Dinge auch erlebt, wo es nicht so leicht ist zu vergeben. Also wo man schon seit Jahren eigentlich weiß, ja, ich muss meinem Bruder vergeben und das Gleichnis vom Schalksknecht und sonst vergibt mir Gott auch nicht. Und dieser ganze Druck, der denn da sein kann, der hilft gar nicht dabei. Man weiß es kognitiv, dass man vergeben muss, aber man schafft es nicht im Herzen. Also man hat vielleicht sogar kognitiv vergeben, aber die Gefühle, die Verletzung ist immer noch da und man ist eigentlich immer noch gekettet an den, der einen damals verletzt hat, weil man eben nicht komplett loslassen kann, diese Sache. Ne? Und ich glaube, wenn Gott eben so stark darüber auch redet, dass wir vergeben sollen, dann ist es immer mit diesem Herzen, dass wir eben frei sein können von den Leuten, die an uns schuldig geworden sind. Aber Petrus hatte hier mit Sicherheit nicht so eine krasse Geschichte, sondern es war irgendwas, wo Jesus gedacht hat, hier da, nö, nö, nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Ne? Also ich fand es einfach, das passt richtig gut zu Jesus, diese Reaktion. Und dann blickt er Petrus ins Gesicht und setzt noch einen drauf und erzählt diese Geschichte. Ab Vers 23. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Knechte und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihn und sprach, Herr, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr dieses Knechtes, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Was gibt Gott hier von sich preis? Was erfahren wir von Gott? Na, ich glaube, die offensichtlichste Sache ist hier, Gott macht Schnips und es sind einfach mal 10.000 Talente vergeben. Ich habe bei meiner Recherche für die Predigt hab ich mal ein schönes, also für mich ein neues Bild im Internet entdeckt, wie viel diese 10.000 Talente waren. Ne? Also es war so, dass zur Zeit von Julius Caesar, also ist ungefähr die Zeit von Jesus ein bisschen, hat ein Segelschiff ein Talent gekostet. Also ein Talent waren 34 Kilogramm Gold und so ein Segelschiff hat ein Talent gekostet. Und nur dann mal so ein Gefühl bekommt, also so die Spanier hatten ja mal diese so eine riesige Segelflotte, die Armada, das waren 133 Segelschiffe und damit ist dann der König Philipp II. Mal gegen England gesegelt und trotz seiner großen Flotte hat er verloren. Aber das war galt als eine riesige Flotte, diese 133 Segelschiffe. Ne? So, und ein Talent, hatten wir gesagt, ist ein Segelschiff gewesen. Jetzt kannst du dir überlegen, mit 10.000 Talenten, da kannst du eine Flotte bauen, die ist 75 mal so groß wie die historische Armada. Also hätte man zur Zeit Jesus damit bauen können. Das ist unglaublich viel. Ne? Und auch der Kontrast zu dem, was wir gleich lesen werden. Ne? Der andere, das waren um die 100 Denare. Das ist so ein dreifacher Monatsgehalt. Das ist so ein normaler Dispo, was du in der Bank bekommen würdest. Wenn du dort dein Girokonto öffnest, dann geben die dir eben oft so ein Dispo mit dem Dreifachen von deinen Monatseingängen. Das ist so eine normale Schuld, die man eben auch mal vertreten kann, aufzunehmen. Ja? Aber diese 10.000 Talente waren eben kein normaler Dispo. Es war noch nicht mal ein Jahresgehalt. Es war auch nicht ein 10-Jahresgehalt und auch nicht ein 100-Jahresgehalt. Es war noch nicht mal ein 1.000-Jahresgehalt, sondern tatsächlich diese 10.000 Talente entsprachen 400.000 Jahresgehältern. Also unglaublich viel. Und falls in diesem Film The Chosen oder in dieser Serie, haben ja einige von euch auch gesehen, falls Petrus wirklich so Steuerschulden hatte, wie das ja da dargestellt wird, dann hat er irgendwie ein Gefühl bekommen, boah, mit so einer Schuld, da hast du wirklich ein Problem. Ja. Und jetzt geht die Geschichte so, der König macht, zack, und ist weg. Es ist erlassen. Er sagt, deine Schuld ist dir vergeben und sie ist vergeben. Vielleicht bist du heute Gast und hast noch nicht in der Taufe dieses Gefühl oder das Erlebnis der Vergebung erfahren. Ich kann dich nur von Herzen ermutigen, lern diesen Gott kennen und freue dich auf das Gefühl der Erquickung, was es mit sich bringt, wenn man wirklich alles einmal abstreifen kann im Leben. Und nicht nur das, was hinter einem liegt, sondern sogar die zukünftigen Dinge mit abstreifen kann. Das ist eines der schönsten Gefühle. Also es war mein schönster Moment in meinem Leben. Und ich manchmal, wenn ich so Taufen auch noch sehe und sehe, wie die Menschen strahlen, ich weiß noch Sergejs Taufe, wie er da aus dem Wasser kam. Und das ist einfach, man merkt einfach, wie befreiend es tatsächlich ist, dieser Moment. Und dass es eben nicht nur eine Theorie ist, die sich hier irgendwie im Kopf abspielt, irgendeine schöne Theologie, sondern dass es wirklich ein reales Erleben ist, was wir als Christen da erfahren können durch Jesus. Vielleicht bist du Christ und vielleicht liegt deine Taufe schon länger hinter dir. Und vielleicht ist es eher so ein bedrohliches Gefühl, ja, dass du so nach dem Motto, oh ja, das war damals da und so, aber was ist denn jetzt? Ne? Also was ist denn jetzt in dieser Situation? Bin ich noch in der Gnade? Das höre ich ganz oft auch von Leuten, die eher selbst angeklagt sind. Bin ich noch in der Gnade? Ne? Und ich glaube, das Entzücken, was Gott über dich hat, hat sich nie verändert. Also wir lesen ja im Römer 5, ihr kennt die Stelle, wenn wir mit Gott versöhnt waren durch, durch Jesus, als wir noch Feinde waren. Da ist ja Jesus für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Und wie viel mehr sind wir jetzt selig durch das Leben, wo wir jetzt nur versöhnt sind mit ihm. Ja? Also er hat es alles auf sich genommen, als du dich noch gar nicht für ihn interessiert hast, umso mehr doch denn jetzt heute. Ja. So, also was gibt Gott von sich preis? Seine Gnade ist riesig groß und er macht einfach Schnips und die Dinge sind vom Tisch. Was gibt Gott noch von sich preis? Lesen wir weiter, Verse 28 bis 35. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er seinen Mitknecht, der war ihm 100 Dinare schuldig, 3 Monatsgehälter. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahl mir, was du mir schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihren Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Auch hier, ich denke, es ist immer noch wichtig, im Kopf zu behalten, mit wem Jesus dir dieses Gleichnis erzählt. Er möchte primär hier in Petrus etwas verankern. Und ich glaube, die Drastigkeit der Worte, die ihr hier wählt, ne, also der Vater würde ich den Folterknechten vorwerfen und so, das war wirklich auf die Situation von Petrus gemünzt. Und dass Gott natürlich darüber verletzt ist, wenn er uns total viel vergibt und wir dann nicht weitervergeben, das ist auch offensichtlich hier, dass es was mit ihm macht. Ja. Genau. Vielleicht mal noch eine Ebene tiefer. Der Schalksknecht, der Böse. Ja, offensichtlich, ne? Was erfahren wir denn über den? Na, also wir wissen, er war verheiratet. Ne? Also am Anfang heißt es ja, der König will seine Frau und seine Kinder verkaufen. Hatte mehrere Kinder, offensichtlich. Er war vom Beruf, war irgendwas Höheres, ne? Weil er war ja direkt dem König unterstellt. Hat ihm direkt Rechenschaft gegeben. Das heißt, war schon jemand. Und vermutlich hatte sein Beruf auch irgendwas mit Geld zu tun, weil der König wollte ja Rechenschaft von ihm haben. Also man könnte denken, vielleicht war er Steuereintreiber. Ne? Also habe ich zumindest in einem Kommentar so gelesen. Was mich total fasziniert, ist die Frage, was hat ihn getrieben, so seltsam zu reagieren? Was könnte mich dazu treiben, nachdem ich so viel vergeben bekommen habe, jemand anderen so zu behandeln? Gier? Wieder mehr Geld anzuhäufen? Also wäre es zumindest bei mir nicht. Ja? Schuld? Ich muss vielleicht wenigstens einen Teil der Sachen zurückzahlen, die mir mein König jetzt erlassen hat. Na, also muss das abarbeiten. Muss ihm wenigstens ein bisschen Geld wiederbringen. Da kann ich mich auf jeden Fall hinter versammeln. Oder auch so ein Pflichtgefühl. Ich muss hier meinen Job als Steuereintreiber machen, wenn er denn Steuereintreiber war, wissen wir nicht genau. Aber so ein Pflichtgefühl, ne? Also das war ja damals üblich. Wenn jemand sein Geld nicht bezahlt hat, dann war das eben der Weg. Ne? Also. Und also, ob es jetzt dieses Schuldgefühl war oder ein Pflichtgefühl oder Gier oder noch irgendwas anderes, das erfahren wir hier nicht. Ja. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir uns als Christen darüber Gedanken machen, was könnten denn die Dinge in unserem Herzen sein, die uns davon abhalten, wirklich von ganzem Herzen zu vergeben. Weil nur wenn die Dinge offenbar sind, wenn wir die im Licht haben, dann haben wir auch eine Chance, dass Gott es heilt und dass dann eben auch Vergebung an Orten möglich ist, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ich war am 2. Oktober habe ich online an so einer Seelsorgekonferenz teilgenommen. Die hieß Inside Out, also von innen nach außen, war von amerikanischen Geschwistern organisiert. Und insbesondere einer Redebeitrag, dort ist mir extrem im Kopf hängen geblieben und über den wurde auch am meisten da in den Gruppen, wo ich dann teilgenommen habe, auch darüber geredet. Und die gute Frau hat, Frau Kenzen, glaube ich, war das, die hat unter anderem diese Folie hier angeworfen, wo sie Dinge benannt hat, die eben bei amerikanischen Seelsorgern, die sie häufig in unseren Gemeinden dort beobachten. Ja, also Dinge, die die Geschwister daran hindern, die Gnade voll in ihrem Leben zu erfahren. Und die Sachen, die ich jetzt hier für heute, also ich habe das mit dem Gemeinderat abgestimmt, dass ich hier kurz darauf eingehen kann, auch wenn es jetzt nicht, ist jetzt hier keine Seelsorge-Konferenz, aber wenigstens ganz kurz wollte ich euch einen Eindruck geben. Die Dinge, die halt für mich so resoniert haben, ne, war zum einen eben hier dieses, dass man dying to the wrong things, also sozusagen, dass man sich zwar selbst verleugnen möchte, was ja eine gute Sache ist, aber zu den falschen Dingen, zu den Dingen, die eigentlich Gott dir gegeben hat, um Freude in dein Leben zu bringen. Also als ich zum Beispiel Christ geworden bin, ich habe damals viel Kung-Fu gemacht und ich weiß noch bis heute, wie eine Schwester zu mir meinte, Norman, mach das weiter, das ist eine gute Sache. Wenn dir das Freude macht und so. Und ich war damals aber so drauf, nee, ich muss jetzt mein Leben voll auf Gott fokussieren. Kung-Fu hat da keinen Platz mehr, wird weggelassen. Na, also das war eine der Sachen, die ich im Nachhinein anders machen würde. Oder dieser dritte Punkt hier, denying past impact on the present. Also dass man auch, dass ich lange gebraucht habe, um zu verstehen, warum fällt mir das denn so schwer, für mich selber zu sorgen. Also mir selber, mich um mich selber zu kümmern. Ja. Hat Hintergründe in der Familiengeschichte. Oder der vorletzte Punkt hier, living without limits, I'm more spiritual if I'm busy. Ja. Ich werde nie vergessen, wie man, also was auf Deutsch heißt, also dass man ohne Grenzen lebt und dass man sich so, ich bin umso geistlicher, je beschäftiger ich bin. Und ich weiß noch, ich habe das zweimal erlebt, dass enge Freunde von mir in der Gemeinde gesagt haben, Norman, ich fühle mich bei dir immer so, dass ich irgendwie gerade so in deinen Stundenplan reingequetscht werde. Und dass ich eigentlich mehr so ein, ja, fast so ein bisschen zu viel eigentlich bin. Ja, und das hat mich so geschnitten damals. Aber es ging ja auch nicht anders, weil mein Zeitplan war so voll und es war tatsächlich auch so, dass ich einfach reingequetscht habe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu gucken, was ist wirklich machbar mit dem Leben, was Gott uns gegeben hat. Und nicht zu beschäftigt zu sein für enge Beziehungen. Die nächste Folie, auch wieder hier aus dem Vortrag von Frau Konzen, zeigt, was hilft. Ne? Also das war jetzt speziell eine Rede eigentlich für Leute, also Emotional Health for Caregivers, also Leute, die sich um andere kümmern, aber meiner Erfahrung nach machen wir das als Christen eigentlich so ziemlich alle, ob jetzt mit in der WG oder in Beziehungen oder einfach mit Freunden. Wir sind ja ständig damit konfrontiert, dass man sich um die emotionale Gesundheit auch von anderen mit kümmert. Vielleicht nicht so intensiv wie ein echter Seelsorger, aber ich glaube, die Dinge, die hier genannt sind, die helfen auf jeden Fall auch der breiten Masse. Und die Nummer eins ist Lachen. Ich werde nie vergessen, wie Scott mal in einem Treffen vom Gemeinderat gesagt hat, wenn du im Dienst für Gott unterwegs bist und du hast keinen Humor, dann gnade dir Gott. Das war so eine Situationskomik, die kann man jetzt nicht mehr so rüberbringen, aber es ist einfach Humor und Lachen ist so super wichtig. Und auch der zweite Punkt hier, Ruhe, Rest auf Englisch, mal sich zu überlegen, warum hat denn Gott am siebten Tag geruht? Na, es war nicht, weil er jetzt erschöpft war und nicht mehr weitermachen konnte, sondern eine Möglichkeit ist, was jetzt auf der Konferenz auch gesagt wurde, naja, dass er einfach mal genießen wollte. Er wollte einfach sich das mal angucken, was er geschafft hat. Und es war gut und es war sehr gut und er hat es genossen. Ja. Und es passt ja auch zu dem dritten Punkt, den ich hier für mich jetzt nochmal rausgegriffen habe, diese Deep Joy of God, also wirklich so eine Freude daran zu haben, mit Gott zu sein. Nicht einfach nur für Gott zu arbeiten, sondern mit ihm, die Gemeinschaft mit ihm. Nicht das Ergebnis, was am Ende da rauskommt, zählt, sondern dass man mit ihm Dinge erlebt hat. Das erinnert mich an, als ich mit Katja befreundet war, wir haben so ein diesem Altersheim, dann Senioren besucht. Und es war so schön, es zusammen zu machen. Oder wir haben einmal, sind wir hier sammeln gegangen mit den Dosen. Und es war nicht, weil wir jetzt ein tolles Ergebnis bringen wollten, sondern weil wir das einfach genossen haben, zusammen etwas zu machen. Oder wir waren zusammen evangelisiert und es ging immer darum, das zusammen eben zu erleben. Ja? Und so, glaube ich, wünscht sich Gott auch die Dinge, die wir für ihn machen, dass wir das primär gar nicht machen wegen irgendeinem Ergebnis, sondern weil wir was mit ihm zusammen erleben können. Irgendwas Aufregendes. Genau, das dazu. Und jetzt überlegt euch mal, wenn man sich diese Dinge anguckt, wie hätte die Geschichte vom Schalksknecht ausgehen können, wenn er nach diesen wunderbaren Vergebung vom König da erstmal rausgegangen wäre und erstmal vielleicht in so ein richtig befreiendes Lachen ausgebrochen wäre. Wow, ist alles vergeben und so richtig so eine Befreiung, dass ich auch mal genossen hätte den Moment. Boah, jetzt kann ich mich mal einen Moment ausruhen. Jetzt, das ist so eine Freude, mit dem König zu sein, dass er in so einem Königreich leben darf und da dienen darf, wo der König sowas macht. Und das zu genießen, an sein Herz ranzulassen, ich glaube, das hätte andere Früchte getragen. Anstatt da jetzt rauszugehen und okay, wie kann ich das jetzt abarbeiten, meine Schuld, die ich da angeblich erlassen bekommen habe, aber vielleicht auch nicht wirklich, ne? Also was auch immer, ne? Also ich weiß nur bei mir, oft Jesus sein Tod hat in mir oft das Gefühl ausgelöst, okay, nun ist er schon für mich gestorben, nun muss ich aber mich auch wirklich ranhalten und mein Bestes geben, damit sein Tod nicht umsonst war. Und das ist falsch. Das ist wirklich nicht die richtige Motivation. Die Motivation, die kann nur sein, diese Dankbarkeit, diese Liebe. Aber das ist was anderes als so eine schuldgeladene Sache. Das können wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber weil die Zeit mir auch ein bisschen davonrennt, aber versuch das mal für dich wirklich zu gucken, was treibt mich in meinem Wandel mit Gott wirklich an? Es ist wirklich die Liebe und da kannst du danach streben. Und vielleicht ist es für dich auch ein Punkt, die Liebe noch tiefer an dich ranzulassen. Zum Abendmahl möchte ich euch noch drei Stellen über Gottes Liebe mitgeben, die mir in dieser Herbstphase eine besondere Unterstützung sind. Und das ist zum einen Psalm 139. Und da habe ich beispielhaft die Verse 13 bis 14 hier ausgedruckt für euch. Da heißt es, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und mich bewegt es, dass Gott eben schon vor meiner Geburt über mich gewacht hat und dafür gesorgt hat, dass alles so wird, wie es sein soll. Und mein Körper ist im Moment nicht so vollkommen, wie ich ihn mir wünschen würde. Und doch kann ich gleichzeitig sagen zu Gott, ich bin wunderbar gemacht. Ich bin wunderbar gemacht. Nicht mit dem Herzen eines Narzissten, ne, der so, ich bin so toll, ich bin so wunderbar, schaut mal, wie toll ich bin, sondern mit einem Herzen, was Gott die Ehre gibt. Wunderbar sind deine Werke. Die zweite Stelle aus Jeremia. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und die Stelle bewegt mich, weil Jeremia war ein großer Diener für Gott, ein großer Prophet. Aber Gott hat ihn nicht zu sich geholt, damit er jetzt dient und weil er sonst keinen gefunden hat, sondern aus lauter Güte hat er Jeremia zu sich gezogen. Und das beschreibt eben auch Gottes Herz zu dir. Du bist nicht Christ geworden, weil Gott zu wenig Arbeiter hat. Das ist ein anderer Kontext, sondern der primäre Kontext war, weil Gott hat seine Freude an dir und er möchte, dass es dir in seiner Gegenwart gut geht. Das Leben, die Fülle, wie Jesus es an einer Stelle mal berichtet hat. Und klar, mit Gott zusammen können wir dann auch tolle Sachen machen und klar, es wird immer mehr Arbeit geben, als es Arbeiter sind. Ne? Arbeiter werden immer zu wenig sein. Aber deswegen dürfen wir uns nicht verrückt machen und dieses Gap versuchen zu kompensieren. Ihr merkt, ich rede auch ein bisschen zu mir selber, weil das sind alles Themen, die ich gerade für mich verarbeite. Und du musst gucken, ob das für dich passt. Ja, vielleicht bist du an einem ganz anderen Punkt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dir auf jeden Fall auch hilft, wenn du irgendwann mal in eine Herbstphase kommst und überlegen musst, was macht es wirklich aus, Christ zu sein. Und dann die letzte Stelle zu Jesus seiner Taufe. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Das sind Gottes Worte an Jesus. Direkt an der Taufe und kurz danach schickt er ihn führt der Geist Jesus in die Wüste. Aber in meiner Taufe und in deiner Taufe sind wir Jesus Brüder geworden. Und Gott hat uns adoptiert. Und diese Worte, die Gott hier an Jesus gerichtet hat, dass er sein geliebter Sohn ist, die richtet er genauso an dich. Weil du bist schuldfrei. Genauso wie Jesus schuldfrei war. Weil Gott dir alles vergeben hat. So wie er dem Schalksknecht alles vergeben hat. Und er hat seine Freude an dir. Und das kannst du genießen. Da kannst du Kraft draus ziehen, dass Gott stolz auf dich ist und dass er deine Gegenwart genießt. Ich lasse es mal so stehen. Ich weiß, ein paar werden jetzt so fühlen, oh, aber ich habe doch Sünde in mir und so. Und wie gesagt, das ist ein Thema für eine andere Predigt. Aber die Basis von allem ist immer, dass du von Gott bedingungslos geliebt bist. Und die Themen, die noch aufzuräumen sind in deinem Leben, die wird Gott schon noch beackern. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und da wird er andere Predigten für benutzen und andere Menschen für benutzen. Aber für heute wünsche ich dir einfach, dass du in dieses Abendmahl gehen kannst mit dem Gefühl, alles ist okay. Ich bin bedingungslos geliebt von Gott. Er kannte mich schon vor meiner Geburt. Er hat mich zu sich gerufen, um mir seine Güte zu zeigen. Und ich bin sein geliebter Sohn, an dem er seine Freude hat. So, viel Spaß bei dieser Zeit jetzt mit Gott.